Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden mit diesem Thema. Kampfwahl in Pfalz. Gerade zwei Männer wollen Ruhe ins zerstrittene Dorf bringen. Schiffbruch für die Lega dei Mesolcinesi. Die Partei hat die Unterschriften für eine Initiative nicht zusammengekriegt. Und in der blümelten Mansarde. Gerade zwei Operetten haben gestern die Kurpremiere gefeiert. Eine Kritik. Das Wetter, es ist sonnig morgen. Am Abend kann es regnen. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Morgen wählt die Gemeinde Pfalz einen neuen Gemeindepräsident. Und es gibt einen Kampfwahl. Gerade zwei Männer wollen den Job übernehmen. Spannend ist die Wahl wegen der Turbulenzen rund um den Verkauf von Therma Pfalz. Wie stehen die beiden Kandidaten zum umstrittenen Deal? Und wie wollen sie nach den Streitereien den Graben quer durchs Dorf wieder schliessen? Sarah Hauschild hat bei den beiden Kandidaten nachgefragt.
Zwei Kandidaten, beide echte Pfalzer, beides gelernte Bauern, beide haben die Querelen rund um ihre Therme hautnah miterlebt. Beide haben genug von den Streitereien und beiden liegt das Wohl vom Dorf am Herz. Der ältere Kandidat ist 61, heisst Markus Rieder, er ist in der CVP. Früher Jagd- und Fischereiaufseher und er hat schon mal 10 Jahre im Gemeinderat vom Dorf mitgeschafft.
Ja, ich bin verschiedene Mal angefragt worden, haben ein bisschen Interesse an der Sache und der Politik und haben mich dann schlussendlich entschlossen, das zu machen. Ich werde das machen mit einem gewissen Respekt. Ich weiss, dass es eine grosse Aufgabe ist.
Und Respekt hat auch der Jüngere. 41 ist er. Er heisst Stefan Schmid. Auch er hat Bauer gelernt, arbeitet heute aber beim Mineralwasserunternehmen von seinem Dorf. Er ist parteilos. In den letzten 6 Jahren war er in der Geschäftsprüfungskommission vom Dorf dabei gewesen.
Ich bin Pfalzer und ich bin in Pfalz aufgewachsen und mir bedeutet das Dorf sehr viel. Und darum bin ich jetzt einfach der Meinung, ja, jetzt muss man sich halt auch mal zur Verfügung stellen für so ein Amt. Und, ja. Und ich hoffe, ich kann, wenn ich dann gewählt würde, da auch etwas bewegen.
Ob Stefan Schmid oder Markus Rieder, beide müssten bei einer Wahl vor allem eins. Nach dem Streit um den Thermenverkauf nämlich Friedensstiften im Dorf. Aber auch der Verkauf selber würde den neuen Präsident dann noch beschäftigen. Weil in Stein gemeißelt ist hier noch nichts. Trotz dem Entscheid der Gemeindeversammlung wehrt sich eine Gruppe von Pfalzer vor Gericht. Sie sind nicht einverstanden, dass der Unternehmer Remo Stoffel den Zuschlag für das Thermenhotel gekriegt hat. Auch der 61-jährige Markus Rieder schlägt sich auf ihre Seite.
Als nächstes wird die Beschwerde entschieden, wird das Verwaltungsgericht müssen entscheiden. Und wenn das gut geheissen wird, dann wird mal ein Entscheid gefällt und dann muss man von neuem anfangen.
Der Markus Rieder hofft, dass der Richter den Verkauf der Therme, so wie er über die Bühne ist, annulliert. Er würde als neu gewählter Gemeindepräsident gerne nochmal auf Feld 1 zurück, also bei Null anfangen. Das sieht sein Gegenspieler für die Wahlen, der Stefan Schmid, anders. Er war bei den Pfalzer, die ja gesagt haben zum Verkauf der Thermen an Remo Stoffel.
Ich denke so, ja, die Gemeinde hat sich entschieden, das war ein demokratischer Entscheid und der ist auch hoch ausgefallen. Darum tut es mir jetzt ein bisschen schade, dass man jetzt die Beschwerde nicht gereicht hat. Andererseits ja, wenn das rechtens ist, dann muss ich auch wieder sagen, irgendwo hat halt jeder das Recht, die Beschwerde nicht gereicht.
In Sachen Thermen widerspiegeln die beiden Kandidaten Stefan Schmid und Markus Rieder den Graben, der schon seit Monaten durchs Dorf geht. Der jüngere Kandidat ist einverstanden mit dem Verkauf der Thermen an Remo Stoffel. Der ältere hätte lieber mit dem Architekt zum Tor geschafft. Trotzdem ist er überzeugt, dass er als Gemeindepräsident auch mit den ehemaligen Gegnern könnte am gleichen Tisch sitzen.
Ich denke schon, das wird ein Aufsatz sein, wo man müsste meistern und wo man muss verhandeln mit diesen Leuten. Und ich glaube, das geht schon.
Durch den Dialog wieder zusammenfinden, Ruhe ins Dorf bringen. Das will der Markus Rieder und genau das Gleiche will auch der Stefan Schmid.
Vielleicht eben wieder eher probieren, die zwei Lager wieder eher ein bisschen zusammenzuführen, dass man wieder als geiles Dorf probiert, die Zukunft anzupacken.
Das Dorf eine. Ein Dorf, das in den letzten Wochen und Monaten so durchgeschüttelt worden ist, das dürfte für keinen von beiden ein Spaziergang werden.
Lega dei Mesolcinesi erleidet Schiffbruch mit ihrer ersten Volksinitiative. Die rechtspopulistische Partei hat die Bündner Gemeinden wollen entlasten bei den Gesundheitskosten. Statt dass die Gemeinden den grössten Teil übernehmen, wäre es neu der Kanton gewesen. Die nötigen Unterschriften sind aber nie eingereicht worden, steht heute im Bündner Amtsblatt. Damit kommt die Initiative nicht stand. Grünes Licht für die Umfahrung Ilanz. Weil es keine Beschwerden gegeben hat, kann man anfangen zu bauen. Das Bündner Tiefbauamt bestätigt eine Meldung von Radio Romansch. Die Umfahrung soll bis in 4 Jahren parat sein. Sie kostet rund 26 Millionen Franken. Herzstück dieser Umfahrung ist eine 270 Meter lange Brücke und dafür läuft jetzt ein erster Projektwettbewerb. Ein spezieller Schmuggelfall hat es im Engadin gegeben. Zöllner haben eine 5-köpfige Gruppe verwischt, die Lithografien, also Bilder, geschmuggelt hat. Aufgeflogen sind sie, weil sie diese Bilder an der Haustür angeboten und dort dabei auch bei einem Zöllner geläutet haben. Die Gruppe hat 500 Bilder nicht verzollt. Sie müssen jetzt einen Buß von 3'000 Franken zahlen. Die Verantwortlichen der Grenzwachtregion haben heute über den Fall informiert. Passiert ist das Ganze vor knapp 2 Wochen. Und der Oberalpass ist ab morgen wieder offen. Und zwar ab morgen um 8 Uhr, das teilt der Kanton Uri mit. Der Pass war wegen dem Schnee fast 5 Monate geschlossen gewesen. Offen ist auch der Flüela seit Anfangsmonat. Und hier noch die Neuigkeit. Auf dem Areal der ehemaligen Grosssägerin Domadims kann man jetzt Velo fahren. Die Polizei meldet, dass der grosse Platz nächste Woche ein Verkehrsgarten wird. Da können die Kinder zwischen den Signalen durchfahren und lernen, wie man sich richtig verhält im Strassenverkehr. Vor Ort hat es dann auch Polizisten zum Helfen. Seit der österreichische Holzmulti Meier Mehlenhof pleite gegangen ist, steht der Platz in Domadims leer. Und was die neuen Besitzer vom Areal, die Pfeifengruppe, dort vorhaben, ist unklar. Blümelte Tapeten, wallende Röcke, singende Darsteller und dazu ein komplettes Orchester. Am Theater Chur war gestern Premiere vom Churer Operettenfrühling. Erzählt worden sind gerade 2 verschiedene Geschichten. Nummer 1, das österreichische Stück «Frühling» von 1921 und als zweites Stück die englische Operette «Cox and Box» von 1867. Das Ganze ist eine Produktion zusammen mit der Kammerphilharmonie Graubünden. Kritisch mitgelost und zugeschaut hat gestern an der Premiere der Benjamin Herzog, Musikredakter von DRS2. Ich habe nachher mit ihm geredet und zuerst gefragt, um was geht es denn bei diesen beiden Geschichten?
Es sind zweimal eigentlich in einer Mansarde, es sind 2 Stücke, die da erzählt werden. In der ersten Hälfte in dieser Mansarde verliebt sich eine Sekretärin in einen Operettenkomponist. Das passt wunderbar zu diesen blümelnden Tapeten, zu einem Biedermeier, Mobiliar, Stuhl, Bett, Tisch, Schrank. In der zweiten Hälfte, im zweiten Stück, sind wir immer noch in der gleichen Mansarde, die gleichen Blümchen. Dort streiten sich 2 Männer um eine Verlobte bzw. um das Erbe von dieser Verlobten.
Beide Geschichten spielen in dieser Mansarde drin. Speziell ist jetzt auch für das Stadttheater Chur, es ist ein Operettenabend. Es hat also Live-Musik mit einem riesigen Orchester, das wir mal reinhören.
Also glückliche Klingel und eine sehr eingängige Melodie. Ein Stückchen Batiste, also ein Stück Stoff wird da besungen von einer Frau. Schmacht, seufzt, ächzt. Es sind einfache Leute, die in dieser Operette auftreten. Ein Drucker, ein Hutmacher, eine Sekretärin. Die Operette ist sozusagen die Oper für die normalen Leute, die wie du und ich normale Berufe haben.
Inszeniert hat der Operettenabend ein international bekannter Opernregisseur, nämlich der Nigel Lowery. Und der ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er Opern gegen den Strich bürsten tut. Also, in Basel hat er zum Beispiel schockiert, als er Hänsel und Gretel mit einer Missbrauchsgeschichte kombiniert hat. Benjamin Herzog, wie ist das jetzt hier in Chur? Gibt es da auch Irritationen?
Der Nigel Lowry hat vielleicht die Leute schockiert, die das erwartet haben von ihm, nämlich dass er sie schockiert. Er hat sie zunächst mal überhaupt nicht schockiert. Also seine Inszenierung, gerade vom ersten Teil, ist ähnlich rosarot gewesen wie die Blümli-Tapete. Fast ein bisschen zu brav, zu zart. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, den Witz noch nicht ganz begriffen, was er eigentlich hätte wollen. Das ist im zweiten Teil dann viel besser zum Vorschein gekommen. In dieser Operette von Arthur Sullivan, vielleicht auch, wie es ein Engländer ist, ein engländischer Komponist, wie der Lowry, beide Engländer haben irgendwie die gleiche Art von Humor. Auf jeden Fall ist es dort richtig absurd geworden, slapstickartig. Es ist ein körperliches Theater geworden. Man hat einen General gesehen, der auf zwei Leute umreitet. Und der Cox und Box, also die Hauptdarsteller von dieser zweiten Operette, die streiten sich eben um eine gleiche Frau und es gibt so Szenen wie, dass sie aus dem Kasten rauskommen, haben beide genau das gleiche Frühstück, das Morgentablett auf der Hand und fühlen dann davon zittern, wie sie merken, hups, da ist jemand anderer, der genau gleich ist wie ich. Es ist also wirklich, ich würde sagen, so eine Art Slapstick von 150 Jahren, wo es dann später bei Monty Python auch wieder gegeben hat.
Was ist Ihr Fazit, Benjamin Herzog? Der Operette Frühlingsabend im Stadttheater Chur, lohnt sich der vielleicht zuerst zum Orchester?
Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, es sind beides tolle Stücke, die auch etwas miteinander zu tun haben. Das Orchester kommt im zweiten Teil vom Abend besser zum Zug. Es fährt auch von Groove, wenn man so will. Es kommt irgendwie so in den Schmiss rein und bringt da eine sehr, sehr gute Leistung. Mich beeindruckt hat vor allem der Robert Koller als Mr. Cox. Das ist ein guter Sänger und ein guter Darsteller auch. Einer, der auch gut reden kann. Das muss man nämlich auch in dieser Operette. Und das kann nicht jeder Sänger normal reden. Und der Graham Valentine, der eigentlich mehr so aus der Schauspielseite kommt. Ein grosser Mann mit langen Haaren, so eine Spindeldürre auch. Also schon als Figur irgendwie eine absurde Gestalt. Und ich würde sagen, auch verkörpert wie die Schräge, die in dieser Operette drin war und wo der Nigel Lowry dann auch wirklich im zweiten Teil gut rausgekützelt hat.
Also es wäre ein Abend auch für jemanden, der sonst mit Opern nicht so viel am Hut hat?
Auf jeden Fall.
Sagt der Benjamin Herzog, der ist zwei Musikredakteur. Und die beiden Operetten im Theater Chur, die sind noch bis am Samstagabend zu sehen. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf der Seite. Das ist jetzt bald 17:45. Und wir schauen in Osten nach St. Gallen. Dort ist heute und morgen Prominenz unterwegs. Zum Beispiel der ehemalige griechische Ministerpräsident Papandreou. Dort läuft nämlich das St. Galler Symposium und das lockt jedes Jahr hochkarätige Namen in die Stadt. Und speziell am Ganzen, es wird von Studierenden organisiert. Der Thomas Zuberbühler hat Ihnen da dabei über die Schulter geschaut.
Herzlich willkommen bei uns im ISC-Haus hier auf dem Rosenberg. Das ist eine alte Villa, die wir vor 20 Jahren bekommen haben.
Der Dominik Gedon steht im Entree von dem verwunschenen Herrschaftshaus. Der 21-jährige Jeans- und Poloshirt ist einer von drei, der heute und morgen St. Galler Symposium verantwortet.
Hier auf dem ersten Stock, wo wir gleich sind, sind auch die Räumlichkeiten, wo wir uns um unseren Teilnehmerservice kümmern. Sowohl von unseren studentischen Teilnehmern als auch von unseren Gästen aus der Wirtschaft, die ja das Symposium erleben. Die kommen, hier gehen wir jetzt in den Raum rein, wo wir uns gerade darum kümmern, dass die alle vom Flughafen abgeholt werden, zu ihren Hotels gebracht werden, aber dann natürlich auch das Hotel buchen etc.
An dem Tag ist Hochbetrieb. Leute kommen und gehen. Man hört viel Sprache, vor allem auch Hochdeutsch. Überall liegen die Blätter umeinander, Telefon schellen, Computer suchen. Die Atmosphäre ist locker, die Leute aber fokussiert. Um die 1000 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik haben die 25 Studenten vom International Students Committee für heute und morgen auf St. Gallen gelockt. Und jeder, der käme, hat so seine eigenen Wünsche, sagt am Dominik Gedon sein Teamkamerad, der Matteo Schmid, der auch 21 ist.
Da haben wir teilweise Leute, die einfach kommen und gar nichts brauchen und total happy sind und alles selber machen. Und dann haben wir Leute, die zehnmal am Tag anrufen, bis sie eine gewisse Raumnummer in einem Hotel bestätigt bekommen, 3 Monate vor dem eigentlichen Check-in am Hotel selber. Da gibt es Leute, die halt dann genau noch irgendwie die Praline im Auto vom Flughafen nach St. Gallen wenden. Das ist teilweise echt amüsant. Ich habe schon Anfragen bekommen für wie gross genau das Zimmer im Hotel ist. Und da habe ich wirklich fast einen Plan mitschicken, mit Quadratmeter zahlen und wo steht welches Bett. Und es ist also teilweise irgendwie amüsant, aber wenn man dann gerade viel zu tun hat, kann es halt ziemlich mühsam sein.
Dieses Jahr stolziert zum Beispiel der FIFA-Präsident Josef Blatter durch die Gänge von der Uni St. Gallen oder der Ivan Glasenberg, Chef vom weltgrössten Rohstoffkonzern Glencore. Namen, die Sicherheit verlangen. Darum organisieren die Studenten auch alles, vom Personenschutz bis zur Arealüberwachung. Und es sind Namen, wo man nicht einfach so dran kommt. Die Studenten, die das Symposium organisieren, brauchen darum verschiedene Taktiken. Private Netzwerke von Ehemaligen zum Beispiel oder vom Stiftungsrat oder handgeschriebene Briefe, wo man einen Nachmittag lang jedes Wort abweckt. Und dann natürlich vor allem private Psyche vor Ort, sei das in den USA, in Griechenland oder sonst irgendwo auf der Welt. Das nützt sie am meisten, sagt der Dominik Gedon, und sei jedes Mal eine spezielle Situation.
Das Interessante eigentlich ist, dass die Leute, wenn sie uns einen Termin geben, sich in den allermeisten Fällen darauf einlassen, einfach eine halbe Stunde, mal eine Stunde mit uns zu reden. Und dann kommt es, glaube ich, auf uns darauf an, dass wir dann auch mal kritische Fragen stellen. Und das schätzen die Persönlichkeiten eigentlich meistens, weil es traut sich vielleicht keiner aus dem eigenen Unternehmen. Und dann kommt der junge 21-jährige Student, der vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist, aber sich natürlich auch seine eigenen Gedanken macht und was verkauft. Und schlussendlich ist es ein Verkaufsgespräch. Aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, die sind meistens die toughesten. Es ist am kürzesten, man muss sich ziemlich zusammenfassen können. Man muss auch nicht lange über das Symposium reden, sondern das kurz und präzise auf den Punkt bringen und dann im Grunde das Ergebnis relativ schnell fixieren, weil sonst ist das Gespräch verloren.
Und nicht immer lauf es, wie man es will, ergänzt Matteo Schmid. Er hätte das ja seine eigenen Erfahrungen müssen machen.
Es kann sehr frustrierend sein, gerade wenn man sich wirklich ein, zwei Tage Zeit nimmt, um neu mit beispielsweise auf Italien runterzugehen und einen Termin wahrzunehmen und während man im Zug ist und es hat einfach einen Top-Shot von einer sehr grossen italienischen Unternehmung ist und man sitzt im Zug und dann wird einem auf dem Handy der Termin abgesagt, während man eigentlich schon in Mailand ankommt. Das ist sehr frustrierend, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, wo man dann die Termine wirklich bekommt und super coole Leute kennenlernen kann.
Die Gespräche mit Leuten aus der Wirtschaftselite, die intensive Zusammenarbeit im Team von 25 streng auserwählten Studenten, wo jedes Jahr neu zusammengestellt wird, die zwei Tage im Mai, wo alles zusammenkommt und natürlich die Erfahrung, die man später im Lebenslauf auflisten kann. Das sind die Gründe, wieso sie sich ein Jahr lang vom Studium verabschiedet und das St. Gallo Symposium organisieren, sagen die beiden. Lohn gibt es keinen. Das gilt übrigens auch für die Referenten. Es sei eine Fleissarbeit. Man steche ein Jahr lang früh auf und gehe Sport ins Bett, auch am Wochenende.
Das sind so Sachen, die klar mühsam sind. Man würde vielleicht gerne mal in den Ausgang oder mal ein bisschen länger schlafen. Aber weil wir halt wirklich uns schon ein Jahr Zeit nehmen, um das Symposium zu machen, wenn wir es gerade richtig machen und das Beste, was wir machen können, rausholen dabei.
Am Schluss bleiben dafür hunderte neue Telefonnummern und Visitenkärtchen. Und das hat seinen Reiz, auch wenn es nicht alles sei, sagt Matteo Schmid.
Ich meine, es ist natürlich sicher schön und es ist ein schönes Andenken, vor allem gerade auch, weil die Gespräche, die man hat, nicht einfach nur mit Top-Shots sind, die viel erreicht haben und höhere Positionen haben, sondern weil es sehr spannende Gespräche sind. Das ist eigentlich das, was an diesen Visitenkärtchen für mich persönlich sehr wertvoll ist, dass man sich dann wieder an das erinnert. Und klar, wenn man dann natürlich die Daten hat und dann mal etwas braucht, das ist sicher hilfreich, ja.
Hilfreich soll auch das Symposium selber sein, das während der Studentenproteste in den 60er Jahren gegründet worden ist. Als Plattform für einen Dialog zwischen den Generationen. Das klingt heute für manche ein bisschen gar pathetisch. Vor allem, wenn man sieht, dass sich während diesen zwei Tagen vor allem die Wirtschaftsprominenz mit auserwählten 200 Studenten, Jungunternehmer und jungen Forscher aus der ganzen Welt unterhalten. Die Bevölkerung selber kommt wenig mit über vom Symposium. Aber der Dominik Gedon glaubt noch als übergeordnetes Ziel.
Das ist das Symposium, das ist ja auch schlussendlich das Ziel, einen Dialog zu schaffen, die Probleme von heute auf den Tisch zu bringen und verschiedene Gedankenansätze zu hören. Und schlussendlich muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber ich glaube, wenn wir hier einige Gedankenanstöße liefern können, dann sind wir schon auf dem besten Weg, wirklich was beizutragen.
Heute und morgen und im ganzen Vorfeld bleibe praktisch keine Zeit, zum Überlegen, was von Ihrem Symposium hängen bleibe. Aber nachher wollen Sie sich Ihre Gedanken machen, sagen die beiden. Dann müssen Sie schmunzeln. Zuerst gebe ich nämlich einmal eine grosse Portion Schlaf. Der käme in diesen Tagen definitiv massiv zu kurz.
Wie das St. Galler Symposium jedes Jahr an die vielen grossen Namen aus der Wirtschaft und der Politik ankommt, das war ein Beitrag von Thomas Zuberbühler. Und das Symposium, das geht noch bis morgen Abend. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1 und es ist jetzt 6:03. Und wir schauen aufs Bündner Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Es gibt am Abend noch der eine oder andere Platzregen oder vielleicht sogar ein Gewitter. Dann fallen die Quellwolken aber wieder zusammen. In der klaren Nacht sinken die Temperaturen zu Chur auf rund 8 Grad. Im Oberengadin wird es frostig mit minus 4 Grad. Morgen Freitag ist es dann wieder sonnig mit Quellwolken am Nachmittag. Gegen den Abend geht es dann wieder von Neuem los. Zuerst gibt es ganz vereinzelt mal einen Platzregen. In der Nacht auf den Samstag kommt es dann aber verbreitet regnen. Zum Teil gibt es dann auch Blitze und Donner dazu. Die Temperaturen liegen in Sarosa bei etwa 13 Grad, in Laax bei 18, in Chur bei 22 und in Meienfeld bei 23 Grad. Am Wochenende ist es häufig bewölkt und immer wieder einmal nass. Die Schneefallgrenze sinkt am Samstag bis gegen die 2000 Meter, am Sonntag sogar zum Teil bis 1600 Meter ab. Es wird auch wieder kühler mit etwa 16 Grad in Chur.
Und das sind die Meldungen vom Tag. Ende Woche, also morgen, wählt die Gemeinde Pfalz einen neuen Gemeindepräsident. Und es gibt eine Kampfwahl, gerade zwei Männer wollen den Job übernehmen. Der Stefan Schmid und der Markus Rieder. Spannend ist die Wahl wegen der Turbulenzen rund um den Verkauf von Thermen Pfalz. Die Legende Mesolcinesi erleidet Schiffbruch mit ihrer ersten Volksinitiative. Die rechtspopulistische Partei hat die Bündner Gemeinden wollen entlasten bei den Gesundheitskosten. Statt dass die Gemeinden den grössten Teil übernehmen, wäre es neu der Kanton gewesen. Die nötigen Unterschriften sind aber nicht zusammengekommen, steht heute im Bündner Amtsblatt. Die Initiative kommt damit nicht stand. Und grünes Licht für die Umfahrung Ilanz. Weil es keine Beschwerden gegeben hat, kann man anfangen zu bauen. Das Bündner Tiefbauamt bestätigt eine Meldung von Radio Romansch. Die Umfahrung soll bis in 4 Jahren parat sein. Sie kostet rund 26 Millionen Franken. Herzstück von dieser Umfahrung ist eine 270 Meter lange Brücke. Und dafür läuft jetzt der erste Projektwettbewerb. Und das ist das Regionaljournal Graubünden, am Mikrofon Stefanie Hablützel. Und Sie finden uns auch rund um die Tour auf dem Internet regionaljournal.ch und dort einfach Graubünden anklicken. Einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.